B-Radio Wissen.
Hallo, mein Name ist Rudi Zerne. Ich mache was mit Medien und mit Aktenzeichen XY ungelöst.
Es ist Donnerstag. Bei D-Radio Wissen hören Sie jetzt die Redaktionskonferenz mit den Machern von Was mit Medien. Und hier sind Ihre Gastgeber, Daniel Fiene.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Schönen guten Abend. www.twitter.com/medientage, wie Twitter mit der Printszene kuschelt.
45 Jahre Aktenzeichen XY.
Z wie Zensur, Fragezeichen, die Diskussion um einen CSU-Sprecheranruf in der Heute-Redaktion.
Das sind die Themen unserer medialen Redaktionskonferenz am 25. Oktober 2012.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Ex-Tagesschau-Lady Dagmar Berghoff. Anfang der Woche hat Media Control nämlich Zahlen veröffentlicht, wonach die Nachrichtensendungen im Ersten und beim ZDF über die Jahre deutlich an Zuschauern verloren haben sollen. Dazu sagte Berghoff der Nachrichtenagentur Spot One News: Ich könnte mir vorstellen, dass die jungen Leute einfach nicht mehr bis zur gewohnten Zeit warten. Das heißt, ihren Tag nicht mehr nach der Tagesschau ausrichten, sondern sich vorab übers Internet informieren.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Daniel Fiene.
Danke, Dagmar Berghoff. Diese Demut müssen sich viel mehr Medienmacher aneignen und solche auch, die Untergangsstudien kommentieren. Die Tagesschau ist auch schon auf dem besten Wege dorthin. Ich finde es gut, dass die Tagesschau sich gleich auf selbst rechtfertigte und darauf hinwies, dass die Tagesschau heute mehr ist als die 20 Uhr Ausgabe im Ersten. Stichwort Ausstrahlung in den Dritten. Die Tagesschau 24, die Webseite, die App. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass die Tagesschau auf meinem Handy bei Eilmeldungen aufploppt und ich dann passende Filmbeiträge abrufen kann. Ich glaube, ich spreche nicht nur für mich, wenn ich sage, dass Heute und Tagesschau für mich nicht weniger wichtig sind als für meine Eltern, als die in unserem Alter waren. Hier ist die Redaktionskonferenz mit Daniel Fiene und Herrn Pähler, ja, die irgendwas mit Medien macht, diese Redaktionskonferenz, und zwar mit Traditionsmedien.
Und deswegen würde ich sagen, Daniel, lass uns mal ins Jahr 1967 reisen.
Und was machen wir da, Herr Pähler?
Was man da machen konnte, Fernsehen gucken.
Ah.
Unsere dritte Sendung, Aktenzeichen XY ungelöst, muss wieder mit einem Dankeschön beginnen. Mit einem Dank an Sie, meine Damen und Herren, für Ihre überaus sachliche, tatkräftige und, wie Sie gleich merken werden, auch erfolgreiche Mitarbeit. Mit einem Dank auch an die Kollegen bei den Zeitungen und Zeitschriften, die sich an dieser Fahndung beteiligt haben, indem sie Bilder der Gesuchten und Berichte darüber veröffentlicht haben. Polizei, Presse, Publikum und Fernsehen ziehen also an einem Strang.
So klang damals eine der ersten Sendungen von Aktenzeichen XY. Die erste Sendung, ja, die gab es am 20. Oktober 1967 und das ist jetzt 45 Jahre her.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Der Erfinder und langjährige Moderator Eduard Zimmermann hat die Sendung ja wie kein anderer eigentlich geprägt. Aber auch heute ist das Konzept ja nach wie vor höchst aktuell. Kleine Einspielfilme, das Prinzip ist gleich geblieben, stellen ungelöste Kriminalfälle nach. Die Behörden bitten weiterhin um die Mithilfe der Zuschauer und deren Reaktionen werden eben noch in der Sendung eingefangen. Und das Ziel ist auch immer noch das gleiche wie 1967, die Täter dingfest machen.
Das ist somit seit 1967 echtes Crowdsourcing, obwohl dieser hippe Medienbegriff damals noch gar nicht existierte.
Das Geheimnis von Aktenzeichen XY kennt Rudi Zerne. Er macht was mit Medien, moderiert seit 2002 Aktenzeichen XY und ist jetzt bei D-Radio Wissen. Hallo, Herr Zerne.
Hallo, grüße Sie.
45 Jahre auf Sendung, das ist ja im TV-Geschäft echt beeindruckend für ein Format. Aktenzeichen XY musste sich dabei ja auch nicht ständig neu erfinden. Verraten Sie uns doch bitte das Geheimnis Ihrer Sendung. Zur Not können wir Ihnen auch unser Zeugenschutzprogramm gewähren, wenn Sie das jetzt nicht verraten dürfen.
Doch, natürlich kann ich das verraten. Ich glaube, das ist so gar kein großes Geheimnis. Es ist, liegt einfach in der Natur der Sache, dass Eduard Zimmermann einfach diese geniale Idee hatte damals 1967 und gesagt hat, der Bildschirm kann auch dazu dienen, Kriminalität zu verhindern, beziehungsweise Kriminalfälle aufzuklären. Und diesen Bildschirm so zu nutzen, ist für meine Begriffe eine einzigartige Idee gewesen. Es ist eigentlich, wie ich finde, die Erfindung des interaktiven Fernsehens.
Bei der Gründung von Aktenzeichen XY können Sie ja zumindest auf der Produzentenseite noch nicht dabei gewesen sein. Dann sind Sie, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, noch zur Schule gegangen. Mhm. Wenn Sie heute mal durch die Flure gehen, was spüren Sie da noch von dem Gründungsmythos von 1967?
Also ich habe ja Eduard Zimmermann noch persönlich kennengelernt. Er war ja derjenige, der mich damals vorgeschlagen hat, der mich gesehen hat, der mit Sport nicht viel am Hut hatte, wie er mir persönlich gesagt hat, der einfach nur wusste, dass es Sport gibt. Aber er hatte mich zufällig gesehen und sagte, den jungen Mann hätte ich gern als Nachfolger. Und dann kam damals Hans Janke telefonisch auf mich zu. Das war der Fernsehspielchef damals, stellvertretender Programmdirektor, hat mir offiziell dieses Angebot unterbreitet. Und dann haben wir uns noch getroffen mit Eduard Zimmermann. Und Eduard Zimmermann hatte ja so eher diese konservative Ausstrahlung. Ich habe aber dann beim persönlichen Kennenlernen gemerkt, dass er eher progressiv war, also Neuerungen sehr aufgeschlossen war und unbedingt auch wollte, dass ich so meinen Sprachgebrauch in diese Sendung mit reinbringe. Also nach dem Motto, rede bitte, wie dir der Schnabel gewachsen ist und versuch ja nicht so gestelzt daherzukommen, wie ich das mache. Also das fand ich sehr, sehr offen und sehr aufgeschlossen und er war auch immer ein guter Ratgeber und das spürt man natürlich in, wir haben viele Bilder dort hängen aus Kriminalfällen, die in, durch Aktenzeichen aufgelöst wurden. Das ist für mich schon auch ein ganz erhebendes Gefühl gewesen, da plötzlich in diesen Redaktionsräumen zu sein und in dieser Sendung und dann noch ganz vorne als Frontman, als Moderator mitzuwirken.
Wie ist das dann, um gleich mal beim Persönlichen zu bleiben, wie befriedigt Sie Ihre Arbeit bei Aktenzeichen XY?
Ja, das ist eine ganz große Genugtuung, wenn wir Mordfälle aufklären, schweren bewaffneten Raubüberfall, Kindesmisshandlungen in Fällen, die von der Polizei ausermittelt, so sagt man, wurden. Wir hatten unlängst einen Mordfall, der lag 29 Jahre zurück, der Mord an Lolita Brieger. Da ist die Polizei ganz gezielt nochmal zu Aktenzeichen gekommen. Wir haben den Mord filmisch dargestellt, den Tathergang auf diese Art und Weise visuell umgesetzt. Und im Anschluss daran hat sich wie von der Polizei gehofft, ein Mitwisser gemeldet, beziehungsweise es gab Hinweise auf einen Mitwisser, der wurde vernommen und hat dann im Laufe der Vernehmung tatsächlich schildern können, wo diese Leiche, die entsorgte Leiche von Lolita Brieger lag und die konnte dann tatsächlich gefunden werden und der Fall konnte geklärt werden.
Ganz am Anfang haben wir schon gerade in einen Ausschnitt reingehört, in dem Eduard Zimmermann sich bei allen bedankte, die bei den Ermittlungen geholfen haben, so auch bei Zeitschriften und Zeitungen. Ich fand interessant, dass Sie gerade schon die Interaktivität angesprochen haben. Heute sind ja auch alle scharf auf Crossmedia. Kann man sagen, das ist eine Ur-Crossmedia-Sendung im deutschen Fernsehen?
Ja, vor allen Dingen ohne es gewusst zu haben oder beziehungsweise ohne darauf abgezielt zu haben. Es war ja damals so, dass Eduard Zimmermann ein junger Redakteur war in Wiesbaden. Das ZDF hatte die Studios ja damals in Wiesbaden. Und hat sich auf die Schnelle ein Haus zulegen wollen, hat sich ein Fertighaus gekauft. Und als es dann ans Dach ging, haben die Arbeiter gesagt, ja, das steht nicht im Vertrag, das hätten sie extra bestellen müssen. Und dann war Zimmermann so platt, dass er gesagt hat, also Moment mal eben, das ist ja eine Falle, die mir hier gestellt wird. Und vor solchen Fallen muss man die Menschen bewahren. Und daraus ist die Sendung Vorsicht Falle entstanden, Nepper Schlepper Bauernfänger. Ebenfalls eine Kultsendung und die Nachfolgesendung dazu war dann eben Aktenzeichen XY ungelöst.
Bleiben wir noch mal ein bisschen bei der Interaktivität. Ein wichtiger Faktor ist ja ganz klar da auch die Zuschauerbeteiligung. Mhm. Und heute gibt es auch viele andere Fernsehformate, die das irgendwie auch ein bisschen zwanghaft fast versuchen zu integrieren. Mhm. Ein Stichwort, was jetzt viel diskutiert wird, ist da auch Social TV. Das wirkt manchmal wirklich verkrampft und ein bisschen gewollt. Das ist bei Aktenzeichen XY eigentlich doch ganz anders. Da klappt das schon seit 45 Jahren. Mhm. Wie kommt es, dass es da so gut funktioniert?
Ich glaube, entscheidend ist das, was Sie gerade gesagt haben, zwanghaft. Und hier ist nichts zwanghaft gemacht. Das Einfache ist ja dabei, ich glaube, jeder Mensch, der die Zeitung aufschlägt, der in den Medien mitbekommt, was so an fürchterlichen Dingen, an Verbrechen, an Kriminalität in der Welt, im Land passiert, ist ja auch interessiert an der Aufklärung. Das wissen wir auch aus Zuschauerbefragungen, dass die Zuschauer großen Wert darauf legen, dass sie auch immer wieder auf dem Laufenden gehalten werden, was sich in den Fällen, die wir schon gesendet haben, tut. Wir haben deswegen ja auch die Rubrik XY gelöst. Und die stößt immer auf sehr großes Interesse. Das Einfache bei uns ist, dass Sie ja nicht auf eine Polizeidienststelle gehen müssen, um dann erstmal dem Dienststellenleiter oder wem auch immer sagen müssen, um was für einen Fall es sich jetzt da handelt. Und Sie haben da gestern was im Fernsehen gesehen und möchten unbedingt zu diesem oder zu jenem was sagen. Sie nehmen den Hörer in die Hand, 089 95 01 95, und sind im Aufnahmestudio und werden unter Umständen sofort an den zuständigen Ermittler weitergeleitet. Ich merke das immer wieder, wenn so nach 20, 25 Minuten die Telefone so richtig klingeln, dann ist das für mich auch immer ein Gefühl der Genugtuung, dass ich weiß, aha, jetzt kommen wir an bei den Zuschauern, jetzt wissen die Zuschauer, es passiert was im Augenblick. Und so werde ich, weil ich das oftmals gefragt werde, auch durch diese Unruhe nicht beunruhigt, sondern ganz im Gegenteil beruhigt.
Das ist auch interessant. Also ich glaube, so ein bisschen der Faktor Augenhöhe, der spielt da mit rein. Auch wie man die Zuschauer vielleicht ernst nimmt. Aber manchmal gibt es ja auch die Kritik an der Sendung, dass es da so eine gewisse Gefahr gibt, dass man nicht ins Denunziantentum abgleitet. Welche Mechanismen gibt es da auf redaktioneller Seite im Hintergrund, dass sowas nicht passiert?
Ach, das ist längst ausdiskutiert. Schauen Sie, was ist das Gegenteil davon? Was könnte man besser machen? Man geht her und sagt, also weißt du was, das geht mich alles gar nichts an. Ich möchte dazu nichts sagen. Ich gucke da jetzt einfach weg. Ich bin, wenn Sie so wollen, selbst mal Opfer einer solchen Situation geworden, dass jemand nämlich glaubte, in mir den Terroristen Christian Klar erkannt zu haben. Ich bin mit dieser Situation, mancher würde sagen, professionell umgegangen. Ich würde sagen, einfach mit klarem Menschenverstand rangegangen. Das war damals in der Hochzeit des RAF-Terrorismus. Ende Dezember 1978 am Düsseldorfer Flughafen haben mich mehrere Polizisten, die bewaffnet waren, festgenommen. Mir war sofort klar, es liegt eine Verwechslung vor. Jetzt ist nicht der ganze Tag gelaufen, aber die nächste halbe Stunde kannst du knicken. Du musst mit auf dieses Polizeipräsidium, auf diese Dienststelle. Und da hat sich alles aufgeklärt. Ich habe Verständnis für die Arbeit der Polizisten. Es ist nun mal so, dass sich Täter, den steht ja nicht auf der Stirn geschrieben, ich bin ein Mörder, ich bin ein Raubmörder oder sonst irgendwas, ein Vergewaltiger, sondern die suchen nun mal den Unterschlupf in der Masse der unbescholtenen Menschen. Da kann es leider auch zu einer Verwechslung kommen. Und da kann man nur appellieren, ruhig und besonnen mit so einer Situation umzugehen und hoffen, dass sie sich so schnell wie möglich aufklärt. Bei mir hat es eine gute halbe Stunde gedauert, manchmal geht es schneller. Vor kurzem wurde, wenn ich das nur sagen darf, ein Schauspieler nicht verhaftet. Der wurde gerade befragt auf der Straße, weil jemand sagte, das ist jemand, der ist letztens bei Aktenzeichen gesucht worden. Das ist in der Stuttgarter Innenstadt passiert. Auch da gab es ein kurzes Gespräch. Der Polizist hat die Personalien aufgenommen. Der konnte glaubhaft klar machen, dass er ein Schauspieler ist und bei Aktenzeichen auftritt. Und dann war die ganze Sache gegessen.
Schauen wir vielleicht noch einmal ganz kurz in die Zukunft. Wir haben ja gerade schon kurz auch über das Stichwort Social TV gesprochen und den Drang vieler Medien, auch sich quasi einen Netzanschluss zuzulegen. Mhm. Muss auch Aktenzeichen XY sich verändern, was dieses Thema angeht in Zukunft?
Ich weiß das gar nicht. Also wir versuchen, Eduard Zimmermann hat gesagt, wir müssen mit der Zeit gehen, sonst spielen wir vor leeren Häusern. Wir haben an den Stellschrauben, an verschiedenen Stellschrauben gedreht. Ich meine, dass die Filme wesentlich besser geworden sind, die Schauspieler sind exzellent, Regisseure arbeiten bei uns mit, die Regie führen bei Ein Fall für zwei, bei den Rosenheim-Cops. Wir müssen spannend wirken und wir müssen emotionalisieren. Es ist wichtig, dass wir die Aufmerksamkeit der Zuschauer erreichen. Nur so können wir auch gute Hinweise bekommen. Wir versuchen uns einfach mal so jetzt weiterzumachen. Ich glaube, dass wir viele Informationen und Hinweise auch aus dem Internet bekommen. Und gerade in unserer letzten Sendung, als wir wieder einen sehr aktuellen Entführungsfall in der Sendung hatten, da ist ein Unternehmer entführt worden, gab es viele Querverweise aus dem Internet. Und die Menschen heutzutage sind vernetzt, sind verkabelt, sind in den Social Medias unterwegs. Und ich glaube, dass auf diese Art und Weise wir sogar unterstützt werden. Wir schauen mal. Uns finden Sie auch in Facebook.
Sagt Rudi Zerne vom ZDF. Wir haben mit ihm über 45 Jahre Aktenzeichen XY gesprochen. Und die aktuelle Ausgabe liegt in der ZDF-Mediathek. Vielen Dank.
Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Hier ist die mediale Redaktionskonferenz am Donnerstagabend.
Herr Peller, als du mich heute Morgen angerufen hast, da muss ich mich jetzt mal kurz beschweren, da hatte ich voll den Schreck bekommen. Ich dachte erst bei den ersten Worten auf der Mailbox, das ist jetzt kein Anruf von dir, sondern aus der Politik, die jetzt unsere Berichterstattung über den aktuellen CSU-Aufreger verhindern möchte.
Ja, Daniel, da kann ich dich aber beruhigen. Ich hatte wahrscheinlich heute Morgen einfach noch meinen ersten Kaffee nicht gehabt und ich glaube, diesen ersten Kaffee, den brauchte auch der oder die Kollegin vom ZDF in der Heute-Redaktion, als da kürzlich der Anruf vom CSU
CDU-Sprecher Hans-Michael Strepp eingegangen ist. Ziel des Gesprächs mittlerweile hinlänglich bekannt, das ZDF solle nicht über den SPD-Parteitag berichten.
Das hat zunächst die Süddeutsche Zeitung berichtet und jetzt ist es das Thema in den Medien. Spiegel Online berichtete heute Morgen, dass jetzt sogar der Druck auf CSU-Chef Horst Seehofer sehr groß sei. Er habe sogar kurzfristig seine Teilnahme an der Ministerpräsidentenkonferenz abgesagt. Die Medien sehen ihn insgesamt in Erklärungsnot. Naja, so bis zum Mittag oder so zumindest.
Ja, passend dazu finden aber aktuell auch die Medientage in München statt. Und dort hat Horst Seehofer gestern ausgerechnet über Medienfreiheit gesprochen. Und er hat dabei eine Passage aus seinem Redeskript gestrichen, in der durch seine Redeschreiber, ist die da reingekommen, eine Befürwortung eines öffentlich-rechtlichen Jugendkanals vorgesehen war.
Und wir haben auf www.wagner.tv vom Medienjournalisten Jörg Wagner ein Interview mit dem Ministerpräsidenten gefunden, der ihn hierzu befragt hat.
Ich habe immer schlechte Erfahrungen gemacht, wenn die Politik versucht, sich in das strategische und operative Geschäft von Unternehmungen einzumischen. Wir können Rahmenbedingungen setzen, wir können Anreize geben, aber um Gottes Willen nicht anstelle der Unternehmungen treten, das ist für mich das Wesen der sozialen Marktwirtschaft.
Gilt es auch für Ihre Parteikollegen, die mal beim ZDF anrufen und bestimmte Dinge unterbinden wollen?
Das habe ich heute schon unzählige Male gesagt, dass der Betroffene mir gegenüber versichert, dass diese Darstellung, wie sie geschrieben wurde, nicht zutrifft. Und ich sage, sie wäre auch völlig inakzeptabel.
Das ganze Interview gibt's auf der Homepage von Jörg Wagner. Und heute hat auch CSU-Mann und Bayerns Finanzminister Markus Söder beim Deutschlandfunk sich zu diesem Thema geäußert, allerdings noch vor dem Rücktritt des CSU-Sprechers. Und auch er bezweifelte, ähnlich wie Seehofer, dass der CSU-Sprecher den Druck auf das ZDF überhaupt ausgeübt habe.
Aber dabei hat Söder irgendwie nicht so viel gesagt, deswegen spielen wir euch daraus auch keinen Ausschnitt. In der Zwischenzeit ist auch der CSU-Sprecher zurückgetreten von seinem Amt. Und über diese ganze Causa reden wir jetzt lieber mit einem anderen Kollegen. Und über den CSU-Anruf beim ZDF haben wir heute mit Steffen Grimberg gesprochen. Er ist Medienjournalist bei der Taz und wir wollten von ihm wissen, ob dies jetzt eigentlich eher ein Mini-Aufreger ist oder ein Riesenskandal.
Es ist sicherlich ein Skandal. Ob das ein Riesenskandal ist, weiß ich nicht. Es gehört eigentlich zum Alltag, dass die Politik sicherlich nicht nur bei öffentlich-rechtlichen, sondern auch bei privaten Sendern und in Chefredaktionen von Zeitungen anruft, um ihre Meinung kundzutun. Und natürlich will sie da in Wirklichkeit Einfluss ausüben. Allerdings so dumm und dreist, wie das Hans-Michael Strepp beim ZDF gemacht hat, das ist dann schon eine ganz besondere Qualität.
Hat denn die CSU eigentlich aus dem Fall Wulff und seinem Anruf bei Bild-Chefredakteur Kai Diekmann nichts gelernt?
Ich glaube, dass es da ein bisschen anders gelagert ist. Ich glaube, es gibt bei der Politik und gerade mit Blick auf den ZDF schon so eine Haltung von, da haben wir durchaus mitzureden. Die ist ja sehr bedauerlich, aber seit dem Fall Brender vor einigen Jahren wurde ja ein ZDF-Chefredakteur auf Betreiben der Union in die Wüste geschickt, weil man ihn eben nicht mehr haben wollte. Da gibt es so eine Meinung, dass der ZDF oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk jedenfalls in gewisser Weise der Politik gehört. Das ist noch ein bisschen anders zu bewerten als die Anrufe des ehemaligen Bundespräsidenten bei der Bild-Zeitung, die ja auch in einer ganz persönlich eigenen, man müsste schon fast sagen, privaten Sache waren.
Lass uns das mal vertiefen. Was sagt denn so ein Anruf über das Medienverständnis von dem Parteisprecher aus?
Das sagt aus, dass sämtliche Reden, wie wichtig die Unabhängigkeit von Medien und so weiter für die Demokratie ist, die dann in Sonntagsreden gerne geäußert werden, genau das sind, nämlich Sonntagsreden. Wenn es dann um das wirkliche parteipolitische Alltagsgeschäft geht, gelten ganz andere Spielregeln. Interessanterweise offenbart die CSU mit ihrem Vorgehen aber natürlich auch, wie nervös sie ist und wie viele Chancen sie anscheinend einem Kandidaten Christian Ude mit Blick auf den Posten des bayerischen Ministerpräsidenten einräumt. Denn das ist ja eben auch noch ein, wenn man so will, ganz hanebüchenes Teil dieser Geschichte, dass also beim ZDF versucht wurde zu intervenieren, auch mit der Begründung, es würde bei vergleichbaren Ereignissen ja sonst auch nicht immer berichtet und die ARD habe ja auch nicht. So wurde es ja jedenfalls kolportiert. Und da muss man sagen, sorry, wenn auf einem Parteitag ein Kandidat für das höchste Amt im Freistaat Bayern nominiert wird und dann eben auch nicht irgendein beliebiger Zählkandidat, sondern jemand, der tatsächlich mal, obwohl er eben nicht in der CSU ist, ein richtiger Herausforderer des amtierenden Ministerpräsidenten sein könnte, dann ist das natürlich eine journalistisch relevante Geschichte, da mit solchen komischen Behauptungen aufzutreten. Andere würden ja auch nicht. Das ist einfach indiskutabel. Das zeigt A, eben diese Selbstbedienungsmentalität der Politik und B, dass sie auch auf erschreckend dünnem Brett bohrt.
Genau genommen ist das Ganze ja eigentlich doch primär ein Medienthema, aber trotzdem, wenn man heute mal, egal welche Medien, verfolgt hat, das war ein Aufmacher auch in vielen Mainstream-Medien. Warum genau ist die Aufregung jetzt eigentlich in diesem Fall so groß, gerade wenn es vielleicht doch häufig sogar Alltag ist?
Naja, zum einen, weil es eben eine so dreiste Forderung war und zum anderen, weil hier offenbar ja offensiv über Bande zumindest die Geschichte vom Sender auch wieder in die Öffentlichkeit gegangen ist. Ich nehme an, dass in vielen Fällen normalerweise Schadensbegrenzung auf anderer Ebene betrieben wird, man sich im stillen Kämmerlein einigt und das Ganze gar nicht an die große Glocke gehängt wird. Hier ist ja offensichtlich offensiv vom ZDF die Sache nach außen getragen worden, sodass man dann bei entsprechenden Anfragen das auch bestätigen konnte und sich selber dann entsprechend davon distanzieren konnte. Da würde ich nur die Forderung stellen, das muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder das müssen eigentlich alle Medien von der Politik derartig, ich sag mal salopp, belatschert werden, ganz anders von sich aus betreiben. Ich hätte mir gewünscht, dass eben in einer entsprechenden ZDF-Sendung der Beitrag über diesen Parteitag und die Nominierung von Ude vielleicht sogar gleich in der Anmoderation so sinngemäß, diesen Beitrag wollte übrigens die CSU verhindert sehen und hat deswegen ihren Sprecher bei unserem Chefredakteur anrufen lassen und dieses oder jenes gefordert, dass das also vom Sender offensiv öffentlich gemacht wird, dass man also gar nicht dieses über Bande spielen, über andere Medien braucht.
Politikberater Michael Spreng, der geht sogar noch weiter, als Sie das jetzt hier vorschlagen. Er fordert in seinem Blog sprengsatz.de folgendes Zitat: Eine Konsequenz aus solchen Anrufen ist aber überfällig die Befreiung der Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Sender von Parteipolitikern. Hat Spreng recht?
Spreng hat natürlich in gewisser Weise recht. Das sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe, die aber, wie sich das für ein ordentliches Paar Schuhe gehört, natürlich an ein und dieselbe Person, also in diesem Fall an das Lebewesen öffentlich-rechtlicher Rundfunk, gehören. Wir haben hier einmal diese Intervention im Alltagsgeschäft ja nicht durch eine Gremie, sondern durch einen aktiven Politiklobbyisten, also in diesem Fall den Sprecher der Partei der CSU in Bayern. Auf der anderen Seite haben wir aber tatsächlich vor allen Dingen beim ZDF, aber auch beim Deutschlandradio, Deutschlandfunk eine ganz große Anzahl von nicht nur Partei, sondern eben Regierungsvertretern in Gremien. Beim ZDF gibt es einen sogenannten Chefredakteursausschuss, der ist de facto ganz überwiegend mit amtierenden und ehemaligen politischen Entscheidungsträgern besetzt. Das ist also, wenn man so will, ein merkwürdiges Ersatzparlament, in dem also genau die den Chefredakteur des ZDF kontrollieren, die eigentlich im Sinne der Gewaltenteilung auch von den Medien kontrolliert werden sollten. Paradoxer geht's nicht und auch wenn die Forderung von Herrn Spreng sicherlich auf einem etwas anderen Spielfeld zu sehen ist, ist sie völlig richtig. Insoweit ist es ja auch wichtig, dass Karlsruhe die anhängige Klage, die noch mit dem von mir schon erwähnten Fall Brender zu tun hat, über die Frage der Staatsferne der ZDF-Gremien, also darüber, ob dort zu viele amtierende Politiker, vor allen Dingen aus hohen Exekutivpositionen, Ministerpräsidenten, Staatskanzleichefs sitzen, umso wichtiger, dass es da also bald mal zu einem Spruch aus Karlsruhe kommt.
Zum Schluss vielleicht noch einmal der letzte Blick auf den konkreten Fall. Heute ist ja auch der CSU-Sprecher dann doch zurückgetreten. War das jetzt ein Rücktritt so nach dem Motto, schnelles Ende, schnell vom Tisch, alle haben es vergessen?
Ich glaube, der Fall wird einen noch etwas länger beschäftigen, weil auch das hier in München ganz klar von allen, mit denen ich gesprochen habe, auf den Medientagen so gesehen wird, dass Strepp mit Sicherheit diese Aktion nicht im Alleingang von sich aus gemacht hat. Der Mann ist ein erfahrener Sprecher, der weiß, dass er damit ein ganz hohes Risiko eingeht, dessen Konsequenz er jetzt ja auch tragen musste. Und es ist schwer vorstellbar, dass das also alleine auf seinem Mist gewachsen sein soll und es da gar keine mitentscheidenden Hintermänner gab, die dort eine entsprechende Intervention durch ihn, zumindest, sage ich mal vorsichtig, angeregt haben.
Kommentierte Medienjournalist Steffen Grimberg, vielen Dank. Du siehst so aus, als ob du Angst hast, Herr Pähler.
Ich habe niemals Angst und schon gar nicht vor dir.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Ich freue mich in unserer kleinen, kuscheligen Quiz-Ecke hier in der Redaktionskonferenz.
Es wird auch Zeit, dass wir ein bisschen spielen nach diesen ganzen schweren Themen von CSU, Anrufen und so weiter und so fort.
Kriminalfälle.
Selbst wenn das ja eigentlich ein freudiger Anlass war, das Jubiläum von Aktenzeichen, ich möchte jetzt ein bisschen Entspannung.
Ja, es wird auch gelöst und zwar werden unsere Köpfe Fragen gelöst. Es ist ja so, wir wollen gemeinsam mit euch lernen hier in der Redaktionskonferenz. Deswegen stellt Herr Pähler mir 3 Fragen, ich stelle Ihnen 3 Fragen, damit wir uns gemeinsam, also auch mit euch auf dem Medienparkett besser und sicherer bewegen können. Es steht nach der Ausgabe der vorigen Woche, wo wir bei 0-0 begonnen haben, jetzt 2-3. Aus deiner Perspektive.
Genau,
das
heißt,
heute aufholen.
Ich liege leicht zurück. Rechnerisch kann ich dich aber heute übertrumpfen.
Willst du dann einfach die erste Frage stellen?
Ja, ich habe die mal aufgeschrieben.
Das lohnt sich.
Auch schon, und dazu habe ich übrigens auch noch einen Katalog an möglichen Antworten auf potenzielle Fragen deinerseits aufgeschrieben. Ich fand eine Nachricht ganz schön, die mir noch reingeflattert ist. Ich war auch nicht traurig drum, dass Frau Illner nicht mehr demnächst das Heute-Journal moderieren wird, sondern quasi es eine neue Nummer 3 gibt im Team neben Klaus Kleber und Marietta Slomka. Da möchte ich gerne von dir wissen, wer das denn ist.
Das ist Christian Sievers, der Christian aktuelle Israel-Korrespondent vom ZDF. Der geht jetzt dann zurück.
Ja, das ist richtig. Muss ich dir widerwillig zwar,
ja,
aber einen Punkt für aufschreiben.
Das ist sehr schön. Dann muss ich mir gleich eine neue zweite Frage überlegen.
Vielen Dank. Es werden sehr die schön. Fragen gestellt, die auf dem Zettel stehen.
Ja, ich hab hier noch so einen lustigen Ausdruck. Da findet sich bestimmt noch ein Name, den ich abfragen kann. Ich möchte von dir wissen, ich dachte, ich stelle jetzt mal einfach eine leichte Frage. Mhm. In der letzten Woche hast du versprochen, sämtliche Intendanten der Bundesrepublik Deutschland auswendig zu lernen.
Nein. Ich beantworte keine Intendantenfragen mehr.
Deswegen, nachdem wir ja schon so gute Erfahrungen gemacht haben hier, was den Intendant des Hauses angeht, möchte ich von dir wissen, wer war denn der Gründungsintendant vom Deutschlandfunk?
Das ist ja der ganz berühmte Herr, der Graumelierte, den ich ja heute noch nachgelesen habe, in Vorbereitung auf dieses Köpfequiz.
Mir reicht der Nachname. Ich komme dir ein bisschen entgegen.
Ja.
Und wir haben auch nicht ewig Zeit, Herr Pähler.
Ja, dann kommen wir halt entgegen.
Ja, das reicht mir der Nachname. Das war schon.
Fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Wirklich nicht?
Nein.
Das ist auch nicht schlimm, aber es wäre schön gewesen, wenn du mir den Namen Starke genannt hättest. HFG Starke war 60 bis 66 Intendant des Deutschlandfunks.
Ich sehe schon, das wird mich jetzt jede Woche weiter verfolgen und ich werde mich jede Woche aufs Neue
blamieren. Ich habe mich einfach nur deine Worte letzte Woche verlassen.
Ja, ist gut. Ich bleibe lieber beim boulevardesken Unterhaltungsgenre und frage dich, es gibt ein neues Tatort-Duo.
Mhm.
Die werden ermitteln im Osten Deutschlands, also ist das auch ein vom MDR produzierter Tatort, glaube ich, oder vom NDR, weiß ich jetzt gar nicht. Ist auch egal, wer sind denn die beiden?
Ist das dieser Event-Tatort, der mal jetzt so einmal außer der Reihe kommt, oder ist das eine feste
Nein,
Serie?
Nein, der kommt jetzt fest. Es ist ein neues Duo, die ermitteln aus Weimar.
Es ist nicht Christian Ulm.
Ja, du darfst mir keine Fragen stellen, du musst mir Antworten geben, das ist das Prinzip.
Ja, Christian Ulm.
Ja, ein Duo.
Also und die Frau, die immer mit ihm zusammenspielt.
Ah ja.
Ich sag mal, Nora Tschirner, keine Ahnung.
Ja, stimmt.
Richtig?
Ja.
Super, das habe ich mal aus den Augenwinkeln irgendwo gesehen.
Ja, super, da schreibe ich dir einen zweiten Punkt auf.
Und welchen Intendanten fragst du mich? Ist ein Event-Tatort?
Ja, der kommt nicht so häufig, aber der kommt jedes Jahr wieder, nämlich immer zu Weihnachten.
Unsere Freunde beim Burda Verlag haben gerade ein bisschen Ärger, und zwar ein Hollywood-Promi verklagt die Zeitschrift Life and Style.
Ja, Tom Cruise.
Richtig. Auf wie viel Geld?
Nein, das soll ich nicht wissen. Doch, das weiß ich, glaube ich, sogar. Ich denke auf 5 Millionen Dollar.
50 Millionen
Euro. Ja, die eine Null mehr oder weniger. Ja. Aber das war ja nicht die Frage. Krieg ich einen Punkt?
Ja, da kriegst du einen Punkt. Hast du eigentlich mitgezählt?
Ja, okay. Du hast 2 Punkte bekommen.
Und okay, ich könnte jetzt noch einen dritten holen.
Ja, könntest du. Ich habe mich ja heute, wie du ja gemerkt hast, obwohl es noch nicht ganz gefruchtet hat, sehr intensiv mit den verschiedenen Würdenträgern und Amtsinhabern des Hauses hier beschäftigt und würde ganz gerne von dir wissen, wer denn eigentlich hier beim Deutschlandradio der aktuelle Programmdirektor ist, wo du mich doch in der letzten Woche so sehr mit unserem Intendanten aufs Glatteis geführt hast, dachte ich, gebe ich dir die Chance auf Revanche.
Ist nicht wahr. Der aktuelle...
Also, du kannst mir auch alle anderen davor nennen als Alternative.
Mir fällt spontan der Name Müchler ein, aber ich glaube, der ist es nicht mehr.
Nee, seit 2011 nicht mehr. Nee, jetzt ist es Andreas Peter Weber.
Ah gut, das schreibe ich
mir. Und lass uns
mal
bitte
auf
eine Vereinbarung treffen.
Welche?
Wir fragen uns in diesem Quiz keine Positionsinhaber aus diesem Hause mehr ab.
Nein?
Nein.
Okay. Wie Wie steht's jetzt?
Kriege ich nicht noch eine Frage?
Ach ja. Versuch, was wert. Ich möchte von dir wissen, um jetzt hier auch wirklich sehr konform zu gehen. Sonja Zietlow hat einen neuen Co-Moderator bei dem Dschungelcamp. Dirk Bach hat einen Nachfolger. Mhm. Wer ist der Nachfolger von Dirk Bach?
Das gucke ich kurz nach.
Natürlich
gucke ich das nach. Ich habe mir das auf meinem Antwortzettel aufgeschrieben.
Das ist der handgeschriebene ist dein Antwortzettel.
Das ist mein Antwortzettel.
Herr Peller spickt.
Wieso spick ich denn?
Da steht's auch gar nicht. Ich habe das rausgenommen.
Du meinst den Let's Dance Moderator. Daniel Hartwig.
Richtig.
Ja doch, das weiß ich doch.
Ach mein Herr Peller.
Ja, kriege ich einen Punkt jetzt.
Okay.
Ich habe jetzt 2 Punkte gemacht und du auch.
Ja.
Das heißt, du hast jetzt 5 Punkte und ich habe 4.
Okay.
5-4 für Daniel Fiene.
Passt.
Hier ist die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz, der crossmediale Ausklang des Tages.
Es gibt da so eine abgedroschene Frage, die gerne auf Medientagungen diskutiert wird. Wie sollen die Verlage und Medienhäuser umgehen mit der Digitalisierung? Das wird ja von Diskussionsrunde zu Podien gereicht. Nur so wirklich viel herausgekommen ist da bisher noch nichts. Vorher sollen wir sagen, überhaupt nichts.
Naja, können wir ja mal schauen. Die Kernfrage ist irgendwie jedenfalls immer die gleiche. Die lautet, wie müssen sich Marken des Journalismus, zum Beispiel die Tages- und Wochenzeitung, eigentlich verändern, um auch Online-Leser zu erreichen? Gleichzeitig aber auch, wie bleiben sie trotzdem profitabel? Also wie kann Journalismus auch in Zeiten der Digitalisierung finanziert werden?
Und dann gibt es da ja so neue Akteure, wie zum Beispiel Twitter. Die sind ja eigentlich erst als Infrastruktur groß geworden, worüber man kommunizieren kann. Aber in letzter Zeit machen die immer so ein bisschen auf Medienhaus. Und da ist die Frage, ist das ein Partner, ein wertvoller Partner? Ist das ein Konkurrent? Ist das etwas Tolles? Ist das was Schlimmes? Und da haben die, glaube ich, so gesagt, so die Publisher in Deutschland, holen wir uns doch den Freund oder vielleicht auch Feind mal ins Boot, um ihn kennenzulernen. Und jetzt gab es heute Vormittag einen der seltenen Auftritte von Twitter in der Öffentlichkeit, und zwar auf den Medientagen München zum sogenannten Publishing-Gipfel. Dabei trafen sich die diversen Köpfe der Printmedienlandschaft und der Untertitel der Veranstaltung von heute Morgen: Die digitale Zukunft gestalten, Herausforderungen, Strategien und Lösungen.
Ciao. Das klingt irgendwie ziemlich hübsch. Die Frage ist natürlich, was ist da eigentlich bei rausgekommen? Aber Daniel hat es gerade schon gesagt. Den Anfang gemacht hat erstmal einer, der wirklich durch und durch komplett aus der digitalen Welt kommt und mit gedruckten Zeitungen eigentlich nichts mehr zu tun hat. Rowan Barnett, der neue Markenchef vom Kurznachrichtendienst Twitter in Deutschland.
Und er ist davon überzeugt, Twitter und auch andere soziale Dienste bieten große Chance für klassische Medien. Und sie verändern die Art und Weise, wie Journalismus funktioniert. Was anderes hätte ich von ihm nicht erwartet. Aber hören wir mal, wie er sich ausdrückt.
Ich glaube, das Wichtige dabei ist, dass diese politischen Konversationen, Debatten, die vorher in geschlossenen Räumen stattgefunden haben, jetzt in der Öffentlichkeit stattfinden und jetzt messbar sind. Ich denke zum Beispiel an den ersten aller TV-Debatten zwischen Obama und Mitt Romney. Der erste hatte zum Beispiel über 10 Millionen Tweets, nur während dieser TV-Debatte. Und wenn ich in der Politikressort sitze und das Ganze nicht mitkriege, was da für Debatten, was da für Meinungen kommen, dann mache ich eigentlich meinen Job falsch.
Er sagt, durch Twitter verlieren die klassischen Medien ihre Funktion quasi als einziger Zugang zu Information. Twitter sei aber auch gleichzeitig ein starker Partner für Journalisten, um neue Geschichten und neue Sichtweisen auf Themen zu finden. Sie müssten sich eben nur darauf einlassen, ja? Und wie wir aber wissen, passiert das in Deutschland ja, sagen wir mal, nur schleppend. Hören wir nochmal Rowan Barnett dazu.
Es gibt immer noch sehr, sehr viele Journalisten, die nicht auf Twitter sind. Und dabei finde ich, dass Recherche auf Twitter ist genauso wichtig wie eine Agentur oder ein Telefon. Und würde ich als Journalist meinen Chefredakteur sagen, ich bin ein Journalist und nutze das Telefon nicht, der würde mich für verrückt halten.
Sagt der Mann, der für Twitter arbeitet. Trotzdem stieß diese Haltung in der anschließenden Diskussionsrunde auch auf offene Ohren. Zum Beispiel bei Matthias Müller von Blumenkron, ehemals Chefredakteur von Spiegel Online, also aus Digitalien, jetzt Chefredakteur des Magazins der Spiegel. Und seine Haltung, gerade Medien wie Twitter bieten neue Kanäle, um Leser an den Spiegel heranzuführen.
Also wir sind als Redaktion wahnsinnig aktiv auf Twitter. Wir haben 1 Million Follower ungefähr. Wir haben ein kleines Team, was sich bei uns um die Verteilung unserer Texte in sozialen Medien, Facebook vor allen Dingen, aber ganz vorneweg Twitter, kümmert. Und wir hören auch sehr stark rein. Jeden Morgen in der Konferenz berichtet dieses Team über die heißen Topics. Und das sind alles Themen, die so noch nicht auf der Liste stehen. Und es sind meistens Treffer, Themen, die wir sofort behandeln werden. Also man muss auf der einen Seite in diesen Kosmos reinlaufen und auf der anderen Seite auf ihm aktiv sein.
Wobei man muss ja schon sagen, eigentlich ist es schon was anderes, als wenn man ein eigenes, ganz separates Twitter-Team hat oder als ob die ganze Redaktion quasi natürlich aus Leuten besteht, die selbstverständlich mit sozialen Medien umgehen. Und das wäre ja eigentlich das, was Rowan Barnett fordert.
Ja, das müssen die mal selbst zum Topic machen.
Ja.
Toller Begriff. Mhm. Das stimmt wohl, wobei eine ganz andere Frage in der Runde wichtiger schien, nämlich die nach der Aufmerksamkeit auf die Frage, ob Twitter denn nicht auch ein Aufmerksamkeitskonkurrent ist für Zeitungen und Zeitschriften. Darauf sagte Blumenkron vom Spiegel ganz klar, nein. Die Konkurrenz läge eher im Smartphone oder im Tablet an sich.
Denn früher hatte ich eine Situation warten am Bahnhof. Da habe ich den Spiegel zur Hand genommen. Ich muss mir ja Zeit nehmen. Eine Spiegel-Titelgeschichte, da brauchen Sie 20 Minuten, um die durchzulegen. Das heißt, ich habe ein Stückchen Zeit für dieses Ding reserviert. Und diese Zeit hatte ich alleine oder die Zeitschrift alleine oder die Süddeutsche alleine mit mir. Und diese Zeit habe ich nicht mehr alleine mit dem Leser. Ich weiß nicht, was den Leser dazu verführt, wenn meine Geschichte ein Stückchen langweilig wird, ein Stückchen langatmig wird, zu dem Gerät zu greifen. Es kann sein, dass er guckt, welche SMS ist denn gerade gekommen. Es kann sein, dass er keine Lust mehr hat und mal kurz Angry Birds spielt. Es kann sein, dass er seine Mails checkt oder auf eine andere Webseite läuft. Aber es ist ein wahnsinnig gefährlicher Konkurrent.
Ja, und er sagt deshalb, Medienmarken müssen zeigen, weshalb sie für den Leser unabdingbar sind, damit sie eben nicht überflüssig werden. Also quasi, sie müssen zeigen, warum die Zeitschrift die neue Pflichtlektüre ist.
Quasi ein Hot Topic.
Ein Hot Topic,
Brigitte Ferle ist ja ganz jung im Amt der Chefredakteurin der Berliner Zeitung, obwohl schon lange verbunden dem Blatt. Und sie sieht das ganz ähnlich. Qualität sichern und den Wert von Journalismus klar machen, das hat sie in den Fokus gestellt auf dem Podium. Schöne Worte. Leider hätte sie auch vor 20 Jahren gesprochen werden können. Ferle meint aber auch, Journalismus muss sich zwingend verändern und immer wieder anpassen.
Ich glaube, Journalismus muss einerseits schneller und langsamer werden. Er muss aufregender und entschleunigter werden. Also ich glaube, er muss extremer werden. Er muss sich an jedem einzelnen Punkt ganz genau fragen, was will ich in diesem Moment meinem Leser, meinem Zuschauer, meinem Hörer, meinem User, wie auch immer, sagen. Er kann sich nicht mehr durchmogeln, weil die Leute viel, viel genauer prüfen, weil sie viel schärfer sind in ihren Wahrnehmungen.
Ach ja, das klingt ja schon irgendwie schön, alles ziemlich rosig, aber ehrlich gesagt auch irgendwie gar uns überhaupt nicht neu. Die Frage ist ja am Ende auch immer, wie das Ganze umgesetzt wird und vor allem, wie es bezahlt werden kann. Und da kam dann die Diskussion auch nicht am sperrigen und leidigen Thema Bezahlschranken vorbei.
Spiegel Online setzt ja mittlerweile komplett auf Werbung und bei den anderen großen Webseiten sieht es mit diesem Modell aber nicht so gut aus.
Tja, in der Diskussionsrunde war ein absoluter Verfechter der Bezahlschranke, das ist Tobias Trevisan und er ist Sprecher der Geschäftsführung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und er sagt, im Kampf um Reichweite und Werbung gegen Portale wie Spiegel Online wird sich die FAZ immer schwer tun.
Und zwar einfach aus dem Grund, dass es bedauerlicherweise nicht unsere qualitativ hochwertigen journalistischen Leistungen sind, die zu am meisten Klicks führen, sondern eher Spiele, Sex, Crime und Drugs und austauschbare schnelle Nachrichten.
Sowas gibt es bei der FAZ?
Wir müssen das natürlich zu vermeiden versuchen, aber genau da sehe ich auch ein Problem bei FAZ.net. FAZ.net steht natürlich im Reichweitenwettbewerb und hat da natürlich auch die Tendenz, unsere Marke dahingehend etwas zu verwässern. Und genau aus dem Grund sage ich, das kann für uns nicht funktionieren. Wir werden nicht mithalten können.
Deshalb, eine Bezahlschranke soll her als Teil einer, wie er sagt, Qualitätsstrategie im Netz. Wie das genau aussehen soll, das waren sich aber nicht nur er, sondern im Prinzip alle einig, dass sie uneinig sind.
Ja, und so ganz lösen von den klassischen Denkmodellen Online und Print konnte sich jedenfalls niemand in der Runde. Und da war dann auch die Rede vom Twitter und vom Social-Media-Experten. Einig waren sich am Ende aber eigentlich alle doch in einem Punkt. Jede Printmarke muss ihren eigenen Weg finden, wie sie die Digitalisierung angehen soll. Ja, ist ja irgendwie auch logisch.
Trotzdem möchte ich am Ende nochmal feststellen, es ist ja schön, dass wir endlich nicht mehr darüber diskutieren müssen, dass Online-Kanäle auch Chancen für die Medien bieten. Das scheinen ja mittlerweile doch alle verstanden zu haben.
Zum Glück.
Hier ist D-Radio Wissen, die Redaktionskonferenz. Es ist kurz nach 19 Uhr. Und das heißt, wir werfen auch nochmal auf das Aktuelle, nicht nur auf das Mediengeschehen des Tages, jetzt zusammen mit Stefanie Gebert aus den D-Radio Wissen Nachrichten. Guten Abend.
Hallo.
Hallo. Was waren denn heute die Nachrichten des Tages? Was hat es in deiner Auswahl geschafft?
Also die Nachricht des Abends zumindest, anderthalb Stunden lang melden wir das jetzt, da haben wir eigentlich den ganzen Tag drauf gewartet, ist, dass die Armee in Syrien tatsächlich eine Waffenruhe einhalten möchte. Das heißt, die syrischen Streitkräfte haben gesagt, sie wollen soll nicht mehr geschossen werden über dieses islamische Opferfest, das morgen beginnt, hinaus. Das heißt bis Montag. Das war ja vom internationalen Sondergesandten Lakhdar Brahimi auch so gefordert worden. Und bislang haben wir die ganze Zeit darauf gewartet, dass tatsächlich auch von Seiten des syrischen Regimes da eine Zusage kommt. Die ist jetzt gerade gekommen. Ich will nur in diesem Zusammenhang nochmal erinnern, es gab schon mal die Verabredung einer Feuerpause, damals noch unter Kofi Annan, und die wurde von beiden Seiten nicht eingehalten. Wir müssen also jetzt sicherlich einige Tage da jetzt erstmal gucken, was da passiert.
Können wir denn da guter Hoffnung sein, dass diesmal die Waffenruhe eingehalten wird?
Ich glaube, das kann ja keiner wirklich beantworten. Es gibt schon die Einschränkung des Ganzen von Seiten des Regimes, dass man auf Beschuss und Anschläge der Rebellen natürlich reagieren würde. Also ich finde, Das ist schon quasi wieder die Hintertür, die da geöffnet ist, und damit
also wenn du dann doch nicht dein wirst, werfe ich doch zurück, obwohl wir eigentlich gesagt haben, wir machen es nicht.
Bleibt genau. Zumindest die Hoffnung, dass das über das Fest bis zum ersten Wochenstart dann so bleibt.
Genau, wir schauen außerdem heute oder haben ganz viel, so wie ihr, glaube ich, schon habt oder noch werdet, da bin ich mir gar nicht sicher.
Haben wir schon. Was? Sagen wir mal. Wir können gar nicht wissen, was du jetzt sagst.
Ich wollte sagen, einleiten mit aus der Reihe berühmt für einen Tag, weil ich von diesem Mann bisher noch nie gehört hatte, großartig. Hans-Michael Strepp, die Causa hat uns gestern schon beschäftigt. Er ist jetzt nicht nur einen Tag berühmt, sondern ich glaube, es ist heute schon der zweite Tag,
ja, aber wo das er durch die Bundespresse gewesen, geht. Ich, ne?
Ja, der hat heute seinen Rücktritt erklärt. Offiziell heißt es, man werde ihn von seinen Aufgaben entbinden.
Clotilde Wegener hat auf unserer Facebook-Wand von
Radio Wissen dazu gesagt, lies das doch mal kurz vor.
Das ist der schnellste Fall seit Felix Baumgartner, Seehofer verleiht Flügel.
Ja, ist doch schön.
Passt doch, oder?
Ich habe einen schönen Kommentar in den Zeitungen gelesen, da hieß es, was haben ein Bundespräsident, der sich beim Bild-Zeitungschef per SMS oder per Telefon meldet, und ein CSU-Sprecher gemeinsam, sie sind beide nicht für ihre Aufgaben tatsächlich, wie sagt man, jetzt fällt mir das Verb nicht.
Geeignet.
Dankeschön, das war's. Und das ist auch kein Verb, sondern Adjektiv. Ja, diese Causa hat uns heute auch ganz viel beschäftigt. Und dann seit ungefähr 2-3 Stunden, das wird alle interessieren, die vielleicht morgen oder die nächsten Tage zum Arzt wollen, um sich gegen Grippe impfen zu lassen. Den wird das interessieren. Jetzt hat Deutschland auch nach der Schweiz, Österreich und Italien einige Grippeimpfmittel des Schweizer Pharmakonzerns Novartis gestoppt. Das heißt, einige Chargen wurden da zurückgenommen. Der Grund ist, dass da so weiße Partikel in diesen Impfstoffen gefunden wurden. Man spricht davon Ausflocken, das kennt man ja, wenn man...
Von Milch kenne ich das, wenn ich die zu lange im Kühlschrank lasse und denke, sie ist noch gut.
Genau, oder wenn du ihn, ich glaube, bei Pfefferminztee funktioniert es auch, dass es dann schön flockt.
Aber da tut man ja keine Milch rein, oder? Tust du Milch rein?
Versucht man doch mal.
Lass uns mal lieber weitermachen, bevor wir das noch vertiefen müssen.
Nee, ich wollte nur kurz erzählen, dass diese Chargen sind jetzt jedenfalls gestoppt worden. Die heißen Begripal und Fluad, also wer morgen oder die nächsten Tage zum Arzt gehen möchte, um sich zu impfen zu lassen, sollte danach fragen, welche Impfstoffe da gespritzt werden sollen. Bundestag hat heute viele Sachen beschlossen. Eine Sache möchte ich rausgreifen, die Minijob-Verdienstgrenze. Die wurde nämlich von 400 auf 50 Euro rauf, auf 450 Euro erweitert. Das heißt, Menschen mit Minijob dürfen künftig 450 Euro verdienen. Und gleichzeitig ist auch vorgesehen, dass sie sich versichern, was die gesetzliche Rentenversicherung angeht, zum Beispiel dürfen, was ja bisher nicht der Fall ist.
Aber dürfen nicht müssen, ne?
Ja, ja, genau. Mhm. Es ist möglich. Sie müssen es nicht, genau. Und das waren so die wichtigsten, würde ich mal sagen.
Was waren denn, jetzt möchte ich die Frage stellen, was waren denn die unwichtigsten Themen des Tages?
Die No-News, unsere berühmten. Eine Sache war, der Herr Friedrich, unser Bundesinnenminister, der hat heute mal wieder das zum zigten Mal, ich weiß gar nicht, wie häufig ich das in den Agenturen schon gesehen habe, da vorgewarnt vor dem großen Asylbewerberansturm aus Serbien und Mazedonien, und deshalb möchte er das Ganze begrenzen. Und wie wir das auch schon die Tage immer wieder gehört haben, war es die Opposition, die dagegen Sturm läuft und sagt, das ist alles Populismus, da wird Rassismus geschürt, rassistische Vorurteile gegen Sinti und Roma werden damit gut bedient. Da wird sogar gestritten, man möchte das begrenzen oder auch nicht. Ein Thema, das es bei uns nicht geschafft hat, weil wir darüber schon berichtet haben und Herr Friedrich nicht jeden Tag bei uns vorkommen sollte.
Das ist auch gut so.
Das ist auch gut so. Und dann in der Tradition von Filmen wie Der große Bluff oder Catch Me If You Can, daran hat es mich irgendwie erinnert, eine Meldung, die es nicht geschafft hat, weil es irgendwie eher Crime ist, aber eine schöne Geschichte irgendwie lässt sich daraus erzählen. Ein Betrüger, notorischer Betrüger, der hat mehrfach, zweimal insgesamt, sich selbst einen Totenschein ausgestellt, weil er eine Haftstrafe umgehen wollte und hat damit mehrere tausend Euro Schaden je verschiedensten Dingen zugefügt. Der Mann stammt aus der Eifel, sollte eigentlich 3 Jahre in Haft und hat dann sich selbst den Totenschein ausgestellt mit einem Arztnamen, den es so nicht gab. Dem ist die Polizei jetzt auf die Schliche gekommen. Das hat er auch ein zweites Mal noch gemacht, weil er gemerkt hat, das lohnt sich. Und hat dann Hinterbliebenen Rente für eine nicht existierende Ehefrau einkassiert. Auch nochmal so 80.000 Euro. Und das Ganze war dann durch einen erfundenen Verkehrsunfall, hat dann noch die Haftpflichtversicherung schon
gezahlt. Und das Gute daran ist, der Mann lebt noch und kann diese Tipps bestimmt nochmal weitergeben, wie man das macht. Das ist
doch schön. Sein Leben kann verfilmt werden.
Sagt Stefanie Gebert aus den D-Radio-Wissen Nachrichten. Herzlichen Dank für die Zusammenfassung. D-Radio-Wissen, die Redaktionskonferenz mit Daniel Fiene und
Herrn Pähler. Das ist nicht, glaube ich, ne?
Jetzt kommt unsere kleine interaktive Kuschelecke. Das heißt, wir scannen natürlich unsere ganzen sozialen Netzwerke, was ihr noch gerade uns so textet. Sehr viele Kommentare haben wir noch zum ZDF-Fall bekommen, was der CSU-Sprecher mit seinem Anruf dort ausgewirkt hat. Schauen wir uns nachher noch an, denn es gibt ja noch ganz viele andere Medienthemen, die wir mit euch besprechen möchten. Und zwar jetzt nicht nur textlich, sondern weil wir hier beim Radio sind, haben wir auch ein Hangout gestartet. Mhm. Und der Google Hangout heute, da haben wir uns schon jemand eingeladen, das ist nämlich Martin Giesler, er ist vom ZDF und wir wollen mit ihm das letzte Thema ein bisschen vertiefen, nämlich das Thema Twitter. Erstmal hallo in den Hangout, hallo Martin.
Hallo. Okay.
Hallo.
Ja, wunderbar, wir hören dich wunderbar und ihr seid übrigens auch alle eingeladen teilzunehmen. Wir twittern gerade mal den Link und schauen dann mal, was da so passiert. Lieber Martin, du hast in deinem persönlichen Blog auf 120sekunden.com in dieser Woche ganz viel veröffentlicht in Sachen Nachhilfe für Journalisten und Twitter. Was hat dich motiviert zu sagen, oh, da muss ich nochmal was aufschreiben? Ich glaube, da haben ein paar nichts mitbekommen. Oder zu wenig mitbekommen?
Ja, ich glaube, es ist eher der Punkt zu wenig mitbekommen. Es klang ja gerade schon so ein bisschen bei euch in dem letzten Beitrag an. Ist irgendwie so ein bisschen die Frage, wie Journalisten sich in Deutschland auf Twitter bewegen, wie sie mit Twitter umgehen. Ich habe irgendwie so ein bisschen festgestellt, wenn ich mir so anschaue, welche Blogs ich lese und wenn ich mit Kollegen rede, dass es häufig irgendwie so eine Art digitale Avantgarde gibt. Fast also irgendwie viele Kollegen, mit denen ich mich über Twitter austausche, die dementsprechend auch das Medium als solches begreifen. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es so eine, ja, das soll überhaupt nicht eingebildet klingen. Im Gegenteil, das ist einfach wie so ein Luftschloss, in dem wir uns da teilweise bewegen. Und das ist in den USA und in England schon wirklich ganz, ganz anders. Und von daher habe ich irgendwie gedacht, es wäre an der Zeit mal so ein bisschen, diese Kluft zwischen Jung und Alt, diese Kluft irgendwie zwischen Online und Offline ein bisschen zu überwinden. Und das war so der Anspruch, warum ich diesen Artikel geschrieben habe.
Hast du denn das Gefühl, dass du es geschafft hast, diese Kluft ein bisschen schmaler zu machen wenigstens, was so auch vielleicht Reaktionen auf deinen Artikel anbetrifft?
Ehrlich gesagt war ich ziemlich überrascht, ob der Reaktionen, weil ich hatte gedacht, Mensch, es gibt irgendwie gar keine guten Überblicke oder keine guten Übersichten für entsprechende Listen, die für Journalisten interessant sein könnten. Hatte gedacht, dann schreibe ich dazu einen Artikel und erkläre halt gleich, wie Twitter an sich funktioniert. Die Reaktionen darauf haben mich ehrlich gesagt ein bisschen vom Stuhl gehauen oder aus den Socken gehauen, weil das hatte ich nicht erwartet. Also, dass das Ding so gut durchschlagen würde und dass so viele Leute sagen würden, vielen Dank und so und toll, jetzt wissen wir auch endlich mal, wie man das macht und so. Also da habe ich gemerkt, da müsst ihr noch eine Menge tun, da kann ich noch eine Menge tun und irgendwie sind wir alle, die schon vermeintlich wissen, wie Twitter und so weiter funktioniert, sind da wirklich zwar aufgefordert, quasi unseren Kollegen irgendwie zu helfen, finde ich.
Beschreib doch mal ganz kurz, was hast du da für Listen veröffentlicht? Also wer jetzt ein bisschen neugierig ist, wer sagt, ich will mal was mit Medien machen oder ich mache schon was mit Medien, aber mit diesem Twitter, das ist alles ein Buch mit 140 Siegeln, wie hilfst du da weiter?
Eigentlich ist es relativ einfach. Also wenn man erstmal sich angeschaut hat, wie Listen an sich funktionieren auf Twitter, dann kann man sich entweder selber welche anlegen oder aber der Großteil der Twitter-User ist ja eher passiv unterwegs, sprich sie lesen eigentlich mehr. Dann kann man meinetwegen auch das Ganze oder kann man vorhandene Listen nutzen und diese abonnieren. Ich habe zum Beispiel eine Liste mit sämtlichen großen deutschen Medienunternehmen. Egal, da gibt's, sind die ganzen Verlage, da sind die ganzen Zeitschriften und Zeitungen, da sind auch die ganzen großen Fernsehanstalten mit dabei. Oder aber zum Beispiel eine Liste mit Medienblogs, auch ganz interessant für den täglichen Schabernack für zwischendurch oder die neuesten Medienmeldungen. Und das Ganze kann man auf 120sekunden.com sehen. oder auch auf dem Twitter-Account, genau.
Ich finde es ja mal ganz faszinierend, jetzt ist gerade noch hier der Stefan reingekommen, wir können ihn nicht sehen, aber vielleicht hören. Hallo Stefan. Ja, er ist ein stummer Beobachter von unserem Google Hangout in diesem Moment soweit. Wir wollen jetzt ja auch noch so ein bisschen mal erörtern. Gerade hat ja, was ich ganz interessant war, der, ich sag mal, Twitter-Deutschland-Chef, ich glaube, er hat etwas sperrigen, der Ronan Barnett-Titel. Er hat ja auf jeden Fall auch davon gesprochen, dass man die Faszination für Twitter, für Journalisten sehen konnte, dass man, wenn jetzt bei den ganzen US-Wahldebatten dann auch interessant mal gucken konnte, wie viel eigentlich ging und dass man so ein Stimmungsbarometer, was man vorher hinterher erst eigentlich schon nach den Wahlen bei Umfragen rauskriegen konnte, dass man das dann halt schon in Echtzeit ablesen konnte. Brauchen wir mehr so Momente, wo man das anderen beibringen kann, was Twitter so kann?
Ach, ich weiß gar nicht, ob man den Leuten das beibringen kann. Also ich habe da auch so ein kleines gespaltenes Verhältnis für, weil also letztendlich, das so habe ich auch meinen Blogartikel angefangen, ist Twitter ja irgendwie dieses Unternehmen, über das die ganzen anderen Medienunternehmen immer reden und dadurch irgendwie gleichzeitig so Werbung machen, weil man Twitter letztendlich immer so als ja so eine Art Infrastruktur versteht oder darstellt und gar nicht so sehr wirklich als Medienunternehmen als solches. Wenn man sich jetzt aber darauf verständigt und sagt, na gut, das ist einfach ein Tool, so wie der Ronan Barnett gesagt hat, das ist ein Telefon, so was man einfach für die Recherche nutzt. Klar, dann kann man sagen, Mensch, hier bei der US-Wahl oder so, da lohnt es sich dann mal auch in diese Kanäle zu gucken. Aber letztendlich ist es, also für mich ist es einfach eine Bereicherung des journalistischen Alltags. Kann nur quasi jeden dazu auffordern oder ermuntern, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ob das jetzt ein Pflichtfach unbedingt werden muss, da habe ich so ein gespaltenes Verhältnis zu.
Martin, wir wollen ja noch klären jetzt, was noch so Medienmeldungen der Woche gewesen sind, die wir noch hier auf jeden Fall auch in unserem kleinen kuscheligen Medienmagazin berücksichtigen möchten. Hast du da so eine Favoritenmeldung, die dich besonders interessiert hat diese Woche?
Ich bin ja total befangen. Ich habe definitiv einen sehr großen Favoriten, aber
ich dachte, als ZDF-Mann hattest du heute dein Handy aus, weil du hattest eh frei. Also da bist du, glaube ich, ganz unbefangen.
Beides, genau.
Ich fand ja spannend, Nachfolge im Dschungelcamp, jetzt eher mal noch so eine kleine bunte Meldung.
Sonja, verrückt, oder? Dass der da so durchstartet.
Daniel Hartwig jetzt am Start als Nachfolger von Dirk Bach neben Sonja Zietlow. Was ich ja spannend finde beim Dschungelcamp, ich habe ja immer so ein bisschen den Verdacht gehabt, die Autoren hatten da so ihren Spaß und diese versteckte Medienkritik, die es in den Moderationen zwischen Sonja Zietlow und Dirk Bach gab, ich fand, das war ein privates Medienmagazin im Fernsehen. Ob das jetzt wohl so bleibt mit Daniel Hartwig? Vielleicht liegt es in dem Text dann, ich weiß es nicht. Es wird sich wahrscheinlich verändern im Ton.
Tja, das ist eine Frage, die werden wir, glaube ich, erst dann beantworten können, wenn wirklich die neuen Dschungelcamp-Folgen über den Sender gehen. Aber ich will jetzt auch gar nicht diese ganzen, es gibt doch mal diese Phrasen, die man da bemüht, von wegen große Fußstapfen und so. Aber ehrlich gesagt habe ich trotzdem...
wir würden jetzt andere einfallen, aber lassen wir das besser.
Ja, lassen wir das besser. Trotzdem frage ich mich eigentlich, ob es Sinn macht, einen Nachfolger für Dirk Bach an der Stelle zu finden.
Nee, du brauchst da schon zwei Nasen für.
Ja, okay, wahrscheinlich bin ich da doch irgendwie, sehe ich zu wenig auch die kommerzielle Seite, das natürlich.
Seine Freunde würden sagen, er hätte es gewollt.
Wahrscheinlich, ja. Er hätte es gewollt, ja.
Herr Taylor, hattest du noch eine Medienmeldung in dieser Woche, wo du sagtest, wow.
Ja, also wir hatten das ja schon ganz kurz sozusagen, da schließt sich förmlich der Kreis dieser Sendung, ganz kurz am Anfang, als wir da eine Meinung von der ehemaligen Tagesschausprecherin Dagmar Berghoff hatten, die ja sich auch darauf bezogen hat, dass ja nach einer quasi Erhebung von Media Control die Zustimmung und vor allem auch die Einschaltquoten der klassischen Fernsehnachrichten bei ARD und ZDF deutlich zurückgegangen sein sollen in den letzten zwei Jahrzehnten. Das fand ich eigentlich eine ganz interessante Nachricht und dann auch die Debatte, die sich sofort da entsponnen. Wir hatten das ja vorhin schon so ein bisschen, ne, von wegen, dass die ARD dann argumentiert, ja, wir haben ja heute nicht mehr nur noch die Tagesschau um 20 Uhr, sondern wir haben sie quasi als gestreamt und sonst wie permanent verfügbar zu allen Tageszeiten, verschiedene spezielle Kanäle. Das ist so ein bisschen die Musterantwort, glaube ich, die man da auch erwartet hat. Ich frage mich so ein bisschen, wer hat recht? Also da bin ich unentschieden irgendwie. Mhm. Ist es tatsächlich so, kann man heute noch von Einschaltquoten sprechen, die auf den Punkt um 20 Uhr gemessen werden müssen?
Man müsste alles andere reinzählen wahrscheinlich.
Ja, irgendwie schon. Aber andererseits...
dann können die ganzen Medienseiten gar nicht am nächsten Morgen um 8 Uhr die besten, erfolgreichsten Sendungen rausholen, weil ja erstmal in den nächsten Tagen intensive On-Demand-Nutzung ist. Da ist gerade die Stefanie mit in den Hangout gekommen. Schönen guten Tag. Wie ist denn das für dich? Die Fernsehnachrichten, spielen die eine Rolle, die ursprünglichen Sendungen an sich für dich in deinem Tagesablauf?
Keine Kopfhörer an.
Kein Problem, du kannst einfach erzählen, klingt gut.
Fernsehnachrichten gar nicht, nein, ich höre eigentlich immer nur Radio, ich gucke so gut wie gar kein Fernsehen.
Und jetzt so die Marken Tagesschau und Heute, begegnen sie dir im Netz oder spielen die tatsächlich kaum eine Rolle?
Für mich wirklich, nee, eigentlich gar nicht. Ich gucke wirklich keine Nachrichten, ich höre eigentlich Radio oder schon mal auf Twitter, dass wenn die irgendwas schreiben, dann lese ich das, aber sonst nicht so eigentlich.
Martin, du als Fernsehmann, wie siehst du diese Meldung, die wir diese Woche da erlebt haben?
Naja, letztendlich beobachtet man das ja irgendwie schon seit Jahren, oder? Also das ist für mich jetzt keine neue Meldung in dem Sinne und auch keine neue Erkenntnis. Ob man die Einschaltquoten anders messen müsste, ja, weiß ich nicht. Also da könnte man auch anfangen, darüber zu diskutieren, ob man nicht vielleicht mal nicht nur quantitative, sondern qualitative Analysen machen müsste. Letztendlich ist dieses Lagerfeuerprinzip, was die Tagesschau jahrelang ja doch dann vermittelt hat, natürlich durchbrochen. Ich stelle mir zum Beispiel heute oder häufig die Frage, gerade zum Beispiel auch bei unserer Heute-Seite auf Facebook, was die Leute eigentlich erwarten. Also ist das quasi, ist die Heute-Seite mehr ein Schaufenster für die Sendung oder ist es eigentlich ein Schaufenster für die Internetseite, die dahinter steckt? Ich glaube, da befinden wir uns irgendwie in so einer Hybridphase, wo wir uns komplett einfach mit neuen Strukturen.
Ich finde es persönlich ganz toll, zum Beispiel diese Idee, wenn ihr zum Beispiel eine Eilmeldung oder wenn heute da eine Eilmeldung postet, dass das mit einem Bild verbunden ist, also das fällt bei mir in der Timeline immer direkt auf. Und das finde ich gut. Da habe ich sozusagen, wie sagt man, positive Gefühle entwickle ich der Marke heute gegenüber.
Ja, dann bist du ja leicht zu kriegen, Daniel.
Pavelchen. Das ist doch wunderbar. Liebe Leute, wir haben hier noch ein bisschen Hörer bei dir Radio Wissen glücklich zu machen, nämlich unser Hörrätsel des Tages zu lösen. Das werden wir gleich machen nach Bruno Mars und It Will Rain hier bei der Redaktionskonferenz. Danke, dass ihr beim Hangout dabei wart. Nächste Woche machen wir natürlich den nächsten Hangout und da ist jeder herzlich eingeladen, mit uns über die Medienmeldungen der Woche zu diskutieren. Und da wird dann auf jeden Fall auch Michael Rehmke dabei sein. Ich habe gerade per Facebook die Interviewbestätigung bekommen. Er ist in New York Korrespondent für deutsche Printangebote und er wird mit uns über die US-Wahl diskutieren. Danke fürs Mitmachen schon mal. Und wir klären gleich nochmal das Tagesrätsel von D-Radio Wissen auf hier in der Redaktionskonferenz. Herr Pähler,
ja, wir haben Redaktionskonferenz, Endspurt, Auflösung des Aerobic ist jetzt angesagt.
Und die Spielregeln für heute heißen, ein Begriff aus dem Alltag umschreiben von Leuten auf der Straße. Und um welchen Begriff geht es, hören wir nochmal rein.
Wissenschaftler, wenn die ganz jung sind, sind es solche Wissenschaftler. Man kann es produzieren, wenn man sich ganz doll lieb hat und ins Bett steigt.
Wenn die Familie sich vergrößert.
Wenn man eine schlechte Klausur geschrieben hat, dann kommt man aus dem der Tränen.
In das man hinunter Skifahren kann, zum Beispiel.
Im Freizeitpark gibt es auch immer so eine Bahn, da geht es dann immer hoch und runter und da wird einem immer ganz schlecht.
Es ist ein Tier, das auf dem See schwimmt.
Also was Ähnliches wie ein Schwan.
Man nimmt sie mit in die Badewanne.
Oder eine Gans.
Die Lösung. Nein, wärst du drauf gekommen?
Ich glaube, ich wäre nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Da bin ich nicht so sicher. Aber sehr viele von euch sind drauf gekommen. Ihr habt uns gemailt an redaktionskonferenz@dradiowissen.de. Und ich schaue hier gerade mal. Ich habe, sag mal Stopp.
Stopp.
Okay, ich habe jemand. Und hier ist eine Lösung, die heißt Talentnachwuchs. Ist das korrekt?
Hier steht es ein bisschen anders auf meinem Zettel.
Was denn?
Hier steht Nachwuchstalente. Und ich glaube, ehrlich gesagt,
hast du einen guten Moment, Herr Pähler?
Nein. Das ist nicht korrekt gewesen, die Antwort. Wir müssen da streng sein, wir haben kein Justiziar hier, deswegen müssen wir selber dafür.
Marco Schmidt hat Nachwuchstalente geraten. Und ist das richtig?
Das ist richtig. Nachwuchstalente ist die richtige Antwort.
Und das geht nach Berlin und zwar ein wunderschönes T-Shirt von D-Radio Wissen. Ach, wie toll. Tja. Und das ist damit auch schon wieder fast das Ende hier von der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Und
uns bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen.
Nein.
Weil es ist alles gesagt, was diese Woche wichtig war.
Am nächsten Donnerstag gibt es wieder die mediale Redaktionskonferenz mit Daniel Fiene und Herrn Päder. Wir gucken uns dann die Medien an, wie sie sich vor der US-Wahl verhalten. Weil vor 4 Jahren haben wir andauernd drüber geredet. Hier Social Media, großes Thema. Und ich habe das Gefühl, das interessiert diesmal keinen.
Das könnte sein. Das werden wir aber in der nächsten Woche erörtern. Und bis es soweit ist, wünschen wir zwei euch eine mediale Zeit.